Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Und zwar 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 13 bis 21. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 13 bis 21. Dort schreibt der durch den Geist Gottes inspirierte Apostel Folgendes: Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden oder zum Ziel gekommen, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht oder auch Pein ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in dem eben gerade gelesenen Abschnitt finden wir einen Satz, in dem der Apostel Johannes das Evangelium in einem einzigen Satz zusammenfasst. Ich denke hier an seine Aussage in Kapitel 4, Vers 14, wo Johannes schreibt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. In diesem einen Satz ist das ganze Werk Gottes, das er von Ewigkeit her beschlossen hat und dann in der Zeit durchgeführt hat, zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob jeder von uns diese Aussage mit voller Gewissheit nachsprechen kann. Kann jeder von uns sagen, ich bekenne, dass der Vater den Sohn gesandt hat zu meinem Retter? Aber diese Sendung des Sohnes Gottes ist die Ursache, ist der Grund für meine und auch für deine Rettung, für deine und meine Sündenvergebung und für deine und meine Rettung aus dem Sündenelend, in dem du dich andernfalls immer noch befindest. Und wenn du dieses nicht bekennen kannst, dann bitte ich dich, komm nicht eher zur Ruhe, bis du genau dieses von Herzen sagen kannst. der Vater, ja dann kannst du sagen, mein Vater hat Jesus Christus gesandt zu meinem Retter. Und es kann sein, dass das für den einen oder anderen heute Morgen schon genug an Botschaft war. Aber ich bitte dich, komm nicht zur Ruhe, bis du über diese Frage Klarheit hast. Unser Abschnitt heute Morgen spricht nicht eigentlich über das Thema, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Das wird gewissermaßen hier in diesem Abschnitt vorausgesetzt. Das ist nicht das Thema. Sondern die Frage, die Johannes in diesem Abschnitt beantwortet, ist folgende. Es ist die Frage, wie wissen wir das? Wie wissen wir, dass es wahr ist, dass der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat? Wie gelangen du und ich zu der Gewissheit über das Heilswerk, darüber, dass Gott in Christus auf Golgatha für uns gewirkt hat? Wie wissen wir, dass wir in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus leben dürfen? Was ist der Grund dafür, dass ich überzeugt sein kann, der Vater, er hat Christus gesandt zu meiner Rettung, zur Rettung der Welt? Und dass diese Frage nach der Gewissheit das Thema dieses Abschnitts ist, wird gleich am Beginn dieses Abschnittes deutlich. Ich lese noch einmal den ersten Teil des 13. Verses. Dort heißt es, daran erkennen wir oder daraus wissen wir, dass wir in Christus bleiben. Und so wird gleich am Anfang dieses Abschnittes das Thema für die Wortverkündigung heute Morgen intoniert. Und wenn ich recht sehe, dann nennt uns der auferstandene Herr in diesem Abschnitt durch seinen Knecht Johannes 5 Quellen der Gewissheit. Wir können auch sagen, wir vernehmen 5 Gründe, durch die wir zur Gewissheit gelangen, durch die wir wissen können, dass bzw. ob wir in der Gemeinschaft mit dem Vater leben oder ob das alles nur Einbildung ist. Ich nenne zunächst diese 5 Quellen, die uns zur Gewissheit unserer Gemeinschaft mit Gott und damit zur Gewissheit unseres Heils führen. Erstens, Vers 13. Wir finden Gewissheit unserer Gemeinschaft mit Gott durch und aufgrund der Gabe des Heiligen Geistes. Ich lese nochmal Vers 13, dort heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Es ist der Geist Gottes. Zweitens, Vers 14. Wir erkennen das Heil in Christus aufgrund des apostolischen Zeugnisses. Ich lese nochmal Vers 14. Wir Apostel, sagt Johannes, haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den gesandt hat als Retter der Welt. Der zweite Grund, die zweite Quelle für unsere Gewissheit, es ist das apostolische Zeugnis, das Zeugnis der Apostel, wir können auch ganz einfach sagen, das Neue Testament. Drittens, die dritte Quelle, der dritte Grund für die Gewissheit unserer Errettung, wir finden sie in dem Bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vers 15, dort heißt es, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Und der vierte Grund dann, Gewissheit über das uns in Christus geschenkte Heil, Das erlangen wir dadurch, dass wir Gottes Liebe erfahren, in unserem Leben erfahren, dass wir die Liebe Gottes, die jede Furcht austreibt, sodass wir dann in Freimütigkeit vor das Angesicht unseres Gottes und Vaters treten können. Ich lese auch dazu noch einmal die Verse 16 bis 18. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden oder zum Ziel geführt worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und Furcht oder auch Pein ist in dieser Liebe nicht, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht oder die Pein, die hat Strafe, die hat Leid. Wer sich nun fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und die fünfte Quelle zu unserer Gewissheit, das ist, ich sag mal, die Praxis. Das Tun, das Erweisen der Liebe, konkret der Liebe gegenüber deinem Bruder und deiner Schwester. Auch dazu lese ich noch einmal die Verse 19 bis 21, aber dann haben wir schon einmal einen gewissen Überblick. Vers 19 bis 21. Wir lieben ihn, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Da stimmt was nicht. Und nicht nur irgendwas, sondern erheblich viel. Und wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich fasse noch einmal das Thema der Predigt heute Morgen zusammen. Es lautet 5 Gründe oder 5 Quellen, durch die wir zur Gewissheit unseres Heils gelangen. Zur Gewissheit, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Erstens, die Gabe des Geistes Gottes. Zweitens, das Zeugnis der Apostel. Drittens, unser Bekennen. Viertens, das ganz praktische Erfahren der Liebe Gottes in unserem Leben. Und fünftens, die Praxis, das Erweisen der Liebe. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, das Thema der Gewissheit, das Thema etwas fest zu wissen, das ist wohl wie kaum ein anderes dem augenblicklichen geistigen Trend unserer Zeit zuwider. Gewissheit. Gewissheit über das Leben. Stehen wir nicht alle in der Gefahr, mehr unser Leben zu führen nach der Devise dieses Liedes von Habe Kerkeling? Das ganze Leben ist ein Spiel. Man tingelt sich eben so irgendwie durch, aber einen klaren Kurs haben. Einen Kurs haben, der auf Wissen, auf Gewissheit, auf Festigkeit also beruht. Ach, noch einmal. Es geht hier in unserem Abschnitt nicht nur um Gewissheit im Blick auf Entscheidungen in diesem irdischen Leben, sondern bitte auch um Gewissheit im Blick auf Gott, im Blick auf meine Gemeinschaft mit Gott, also um Fragen der Ewigkeit. Ich war, wenn ich wissen will, welchen Kühlschrank oder welche Mikrowelle ich mir als nächste kaufe oder ob ich meine Kfz-Haftpflichtversicherung wechseln soll, nun, dann erkundige ich mich bei den betreffenden Stellen, vielleicht im Internet, vielleicht bei Stiftung Warentest. Und wenn ich dann genug Informationen habe, na gut, dann treffe ich meine Entscheidung. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, sie ist verkehrt, gut, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich habe mich immerhin bemüht. So schreibt jemand in der Schule einen Englisch-Vokabeltest. Er hat gelernt, der weiß es dann auch. Und trotzdem, unmittelbar nach Abschluss der Arbeit, schaut er lieber nochmal nach, hat er auch vollständig alle Angaben angegeben. Und waren die auch richtig? Er will sich vergewissern. Er will noch einmal gewiss werden. Oder da ist ein junges Mädchen. Sie möchte sich ein neues Kleid kaufen. Sie hat es schon im Schaufenster gesehen. Aber nun nimmt sie noch einmal ihre beste Freundin mit, auf deren Urteil sie baut, um sich auf diese Weise zu vergewissern, ob ihr dieses Kleid auch wirklich steht. Wir merken, es gibt verschiedene Weisen, Ebenen der Gewissheit, aber bei all diesen Dingen, Irrtum ist nicht ausgeschlossen und dann nimmt man es halt mit einem gewissen Humor. Aber im Laufe unseres Lebens stehen wir auch immer wieder vor Fragen, die wesentlich einschneidender, die wesentlich entscheidender sind, einfach deswegen, weil die Konsequenzen wesentlich weitreichender sind. Zum Beispiel, wie weiß ich, dass ich den richtigen Ehepartner gefunden habe? Wir kennen alle die betreffenden Aussagen in der Heiligen Schrift, dass für einen Christen nur ein Christ als Ehemann oder als Ehefrau in Frage kommt. Aber wenn es dann konkret wird, dann hört man vielleicht den Rat, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Aber mal ehrlich, wie lange soll man denn prüfen? Und man kann ja nun wirklich nicht ewig prüfen, denn das würde schon im Widerspruch stehen zu dem sich ewig binden dann. Also wie geht dieses Prüfen eigentlich? Wie prüfe ich da überhaupt? Viel Literatur ist über diese Frage geschrieben worden. Wie finde ich den richtigen Ehepartner? Übrigens ehrlich gesagt, mir hat da nicht so viel Literatur dann, als es praktisch bei mir wurde, geholfen. Aber wenn sich dann herausstellt, dass ich mich geirrt habe, das hätte Konsequenzen für mein Leben. Aber nun im Blick auf Gott. Im Blick auf Gott sind die Konsequenzen nicht nur zeitlich, sondern sie sind ewig. Du kannst zunächst einmal die Frage stellen, gibt es Gott überhaupt? Sie wird ja im Augenblick wieder sehr heftig diskutiert. Man hat im Laufe der Jahrhunderte versucht, Gottes Beweise aufzustellen. Ich nenne nur mal eine. Man sagt, gut, guck dich doch um. Schau dich in der Natur um. Da ist doch was. Und es muss doch eine Ursache für all dies geben. Die letzte Ursache. Könnte das nicht Gott sein? Oder man hat Wahrscheinlichkeitsüberlegungen angestellt. Ich denke hier etwa an die sogenannte Wette von Blaise Pascal. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Blaise Pascal sagte, gut, lassen wir es offen, ob es tatsächlich einen Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Aber selbst wenn du es nicht weißt und ich auch nicht weiß, überleg dir einmal, dass es im Kern immer vorteilhafter für dich ist, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Blaise Pascal bringt dann folgende Überlegung vor. Er sagt, gut, es gibt vier Möglichkeiten. Du glaubst an Gott und Gott existiert. In diesem Fall kommst du in den Himmel. Du glaubst an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnst du nichts, aber du hast doch nichts verloren. Dritte Möglichkeit. Du glaubst nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall hast du ebenfalls nichts gewonnen. Und die vierte Möglichkeit, du glaubst nicht an Gott und Gott existiert. Dann hast du alles verloren. Das heißt, auch wenn man nicht genau weiß, ob es Gott gibt, ob er existiert oder ob er nicht existiert, es ist, so Blaise Pascal, aus Wahrscheinlichkeitsüberlegungen sicherer, vorteilhafter davon auszugehen, dass Gott existiert. Ich will auf diese Argumentation hier nicht eingehen, nur so viel ist, denke ich, deutlich. Durch solche Wahrscheinlichkeitsüberlegungen gelangt man ganz sicher nicht zur Gewissheit. In unserem Abschnitt hier in 1. Johannes 4, Vers 13 folgende geht es darum auch nicht um irgendein statistisches Berechnen. Es geht hier nicht um irgendwelche Gottesbeweise, sondern vielmehr am Anfang dieses Abschnittes wird wie selbstverständlich vorausgesetzt, dass Gott nicht will, dass du im Ungewissen bleibst. Gott will, dass seine Kinder Gewissheit haben, dass sie wissen, ob sie in ihm sind, das heißt, ob sie mit ihm Gemeinschaft haben oder nicht. Ja, Gott will, dass seine Kinder eine solche Gewissheit haben, in der sie durch keine Gedankenkonstruktionen aufgeschreckt werden können, sondern dass sie eine Gewissheit haben, in der ihr Leben voll und ganz zur Ruhe kommt. Mehr noch, der Apostel Johannes verknüpft dieses Wissen mit der Gewissheit nicht nur, dass Gott da ist, sondern dass dieser Gott mich liebt. Blicken wir noch einmal in die Verse vorher, die unmittelbar vor unserem Abschnitt stehen. Wir sahen, Gott ist Liebe und er hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn dahingab. Der Heilige Geist, der weiß, wie schwankend und angefochten wir sind, wie unsicher, wie ungewiss, dass sehr häufig in unserem Leben alles durcheinandergewirbelt wird, sodass wir auf jede erdenkliche Weise angesichts dieses Schwankens Festigkeit benötigen, Gewissheit, feste Überzeugungen. Aber noch einmal, wie gelangen wir nun zu solchen Überzeugungen? Wie erhalten wir ein solches festes Wissen, eben eine Gewissheit? Und die erste Auskunft, die der Apostel Johannes hier in unserem Abschnitt gibt, lautet: Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also wie können wir wissen, dass wir Christen keine Phantasten sind, sondern dass wir in Wahrheit zu Gott gehören, in Wahrheit Gemeinschaft mit Gott haben? Und Johannes antwortet: Nun, genau um diese Gewissheit zu empfangen, hat uns Gott seinen Geist gegeben. Wir haben den Geist Gottes also nicht empfangen, um eine besondere Spiritualität zu entwickeln, um gewissermaßen eine höhere Stufe eines sogenannten geistlichen Lebens zu erklingen, wie auch immer das aussehen mag. Sondern jeder, der das Heilswerk in Christus im Glauben erfasst, hat dieses, so sagt Johannes, erkannt. Nicht durch eigenes Nachdenken, nicht durch statistische Überlegungen, sondern durch den Geist Gottes. Durch die Gabe des Heiligen Geistes wird der Teufel aus dem Glaubenden vertrieben und nun übernimmt der Heilige Geist die Regentschaft. Was meint es genau, wenn wir hier in 1. Johannes 4, Vers 13 lesen, dass wir daran erkennen, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat? Was meint das eigentlich? Und zur Beantwortung können wir an das Wort aus Römer Kapitel 8, die Verse 15 bis 16 denken. Dort schreibt der Apostel Paulus, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, sondern einen Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen: Aber lieber Vater. Und dieser Geist, er gibt unserem Geist Zeugnis, oder ganz wörtlich übersetzt, er gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Was meint das? Der Geist Gottes gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis. Ich will erst einmal sagen, was es nicht meint. Diese Aussage meint nicht, dass Christen so eine Art, ich sage einmal etwas salopp, einen kleinen Mann im Ohr haben, der ihnen pausenlos eintrichtert: Du bist ein Kind Gottes. Dass dieses nicht gemeint ist, wird schon daran deutlich, dass es hier heißt, dass der Geist Gottes zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt. Und zum anderen achten wir bitte darauf, dass der Apostel unmittelbar vorher nicht sagt: Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, der uns zuruft, oder der uns sagt, sondern Paulus sagt hier: Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Aber lieber Vater. Das ist merkwürdig, oder? Der Geist Gottes gibt also unserem Geist nicht dadurch Zeugnis, dass er uns etwas einredet, dass er uns etwas mitteilt, sondern dass wir aus der Erkenntnis heraus, die wir durch den Geist Gottes des Vaters empfangen haben, selbst aktiv uns an Gott wenden und zu ihm rufen: Aber lieber Vater. Es ist also der Geist Gottes, der uns in Aktion bringt. Er führt uns ins Gebet. Und auf diese Weise zeugt der Geist Gottes, der Geist der Sohnschaft, zusammen mit unserem Geist. Und durch den Geist Gottes erkennen wir, verstehen wir, was es heißt, dass Gott unser Vater ist. Anders formuliert: Wenn der Geist Gottes mit seinem Licht in unsere vertrockneten, gegenüber dem Wort Gottes von Natur aus versteinerten und verfinsterten Herzen einbricht, sodass wir im Glauben erfassen, was wir im Sohn Gottes haben, was sein Sühnewerk tatsächlich bedeutet, dann wirkt dieses Licht einen Widerschein in uns, sodass wir aus diesem Widerschein heraus rufen: Aber lieber Vater, wie groß bist du? Was hast du für mich, für deine Erwählten getan? Wie herrlich, o Vater, ist dein Heilswerk? Und wie mächtig ist deine Liebe? Und wenn du dieses Echo des Geistes Gottes in deinem Herzen findest, dann ist das Ausdruck des Zeugnisses des Geistes Gottes, der zusammen mit deinem Geist Zeugnis ablegt. Und dieses Zeugnis wird uns dann durch das Anrufen Gottes des Vaters deutlich. Dieses Zeugnis des Geistes Gottes, ohne dass wir niemals zur Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott dem Vater gelangen, ist nun aber immer abhängig und immer eng verbunden, und damit sind wir beim zweiten Punkt, um zur Gewissheit zu gelangen, mit dem Zeugnis der Apostel. Das ist der zweite Punkt. Um zur Gewissheit zu gelangen, es ist das Zeugnis der Apostel. Darum heißt es auch gleich weiter. Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Hier geht es um das Zeugnis der Apostel. Die Apostel haben das bezeugt, was sie gesehen haben, was sie wahrgenommen haben. Bitte achten wir darauf, dass Vers 14 mit einem Und beginnt. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Das Zeugnis des Heiligen Geistes an unseren Geist erfolgt immer in engster Verbindung mit dem Zeugnis der Apostel. Es ist der Geist Gottes, der auf der Grundlage des Wortes Gottes unserem Geist Zeugnis gibt. Es ist das Wort Gottes, das durch den Geist Gottes lebendiges, machtvolles Wort Gottes in uns hineinbringt, sodass dadurch unsere starren Herzen aufgebrochen werden. Man kann diese beiden Quellen, um zur Gewissheit unseres Heils zu gelangen, also den Geist Gottes und das Zeugnis der Apostel, durchaus unterscheiden. Es ist auch sinnvoll, sie zu unterscheiden, aber es ist nicht möglich, sie zu trennen, sie zu scheiden. Bitte erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an den Anfang des ersten Johannesbriefes. Deswegen schrieb nämlich Johannes diesen Brief. Dort heißt es, was von Anfang war und was wir Apostel gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, nämlich das Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und wozu? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt nichts anderes, als dass unsere Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus sich nicht vollzieht durch irgendwelche mystische Erleuchtungen, durch irgendwelche spirituellen Erfahrungen und auch nicht durch irgendwelche erkenntnistheoretischen Spekulationen, sondern ganz einfach durch das, was die Apostel verkündigt haben. Und darum ist es wichtig, wenn du zur Gewissheit gelangen willst, dass du dieses Buch, das Neue Testament, liest. Ohne das geht es nicht. Der lebendige Gott gibt uns dadurch Gewissheit, dass er, der unseren menschlichen Verstand übersteigt, der durch die Dimensionen von Raum und Zeit selbst nicht eingeengt ist, in diese Welt hineingekommen ist. Durch Christus Jesus. Und er hat sich anschauen lassen. Anfassen lassen. Das heißt nichts anderes, als dass unsere Rettung aus der Sündenmacht und unsere Gemeinschaft mit Gott auf historischen Fakten beruht. Unser Heil erwarb der Sohn Gottes nicht irgendwo, sondern er erwarb es innerhalb der Geschichte, nämlich vor rund 2000 Jahren, am Kreuz auf Golgatha. Und indem Johannes hier auf sein Zeugnis und das Zeugnis der anderen Apostel hinweist, achten wir darauf, er spricht hier im Plural, wir, zeigt er auf, nicht nur wie die Menschen damals zur Gewissheit gelangen, sondern auch, wie wir heute zur Gewissheit gelangen. In der Schule haben wir, ich denke alle, gelernt, dass man in den Naturwissenschaften etwas dadurch erkennt und zur Gewissheit gelangt, dass man ein Experiment macht. Und die Voraussetzung, dass dieses Experiment richtig ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass man Gewissheit erlangt, das ist die Wiederholbarkeit. Ich kann dieses Experiment wiederholen. Und dann gilt es als bewiesen. Nicht? Wenn man Sauerstoff und Wasserstoff in einem bestimmten Verhältnis mischt, dann kommt Wasser raus. Das war so vor 100 Jahren. Und wenn du es nicht glaubst, du kannst es auch heute nachprüfen. Nun, so ist das in den Naturwissenschaften. Der Beweis ist dann erbracht bei der Wiederholbarkeit. In den Geschichtswissenschaften ist das natürlich per Definition anders. In den Geschichtswissenschaften gelangen wir nicht zur Erkenntnis, zur Gewissheit, dadurch, dass ein Ereignis wiederholt werden kann. Das wäre nicht möglich. Ja, wir können etwa den 30-jährigen Krieg nicht in einem Reagenzglas wiederholen. In den Geschichtswissenschaften gilt etwas dann als bewiesen, sodass wir uns darauf verlassen können, wenn es ausreichend glaubwürdige Zeugen dafür gibt, die uns berichten, dass es diesen 30-jährigen Krieg gegeben hat. Wenn es dann genügend Zeugen gibt, dann sagen wir, aha, es hat ihn gegeben. Und genau so spricht Johannes hier in Vers 14. Er sagt, ja, ihr wart damals nicht dabei, als Christus gekreuzigt wurde. Ja, ihr habt ihn nicht als Auferstandenen gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Es gibt Augenzeugen. Die Apostel, sie sind Augenzeugen. Wir bezeugen euch den, den wir angefasst haben, den wir geschaut haben. Nehmt das doch bitte einmal zur Kenntnis. Und auf dieses Zeugnis hin kannst und darfst du dich verlassen. Nein, wir selbst haben Christus nicht mit unseren physischen Augen gesehen. Aber wir können darauf bauen, was die Apostel gehört, gesehen und angefasst haben. Weil der Sohn Gottes Fleisch geworden ist, weil der Sohn Gottes hineinkam in diese Geschichte, können wir unser Vertrauen auf diese Ereignisse setzen, sodass wir dadurch dann zur Gewissheit erlangen. Ihr Lieben, dieser Aspekt ist gerade heute ungemein wichtig. Deswegen kann man es heute nicht nachdrücklich genug sagen. Der christliche Glaube, er beruht nicht auf irgendeinem Gefühl. Er beruht nicht auf irgendeiner religiösen Gefühlsduselei. Nicht auf einer schwammigen Spiritualität. Wahrheit ist im Christentum nicht das, was unter die Haut geht. Das kannst du auch im Okkultismus haben oder im Schamanismus. Sondern der christliche Glaube, er beruht auf historischen Fakten. Auf Fakten, die in Raum und Zeit erfolgt sind. In der ersten Schriftlesung lasen wir heute Morgen. In der ersten Schriftlesung lasen wir heute Morgen aus 2. Petrus Kapitel 1. Und unter anderem schreibt der Apostel Petrus dort, wir sind nicht Mythen, Legenden gefolgt, sondern wir sind gefolgt dem, was wir gesehen haben. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät geworden. Augenzeugen. Petrus denkt hier an die Verklärung. Und könnte man auf diese Bemerkung reagieren mit, schön für dich, Petrus. Du hast das gesehen, aber ich nicht. Ich habe Jesus nicht gesehen. Nun, nur einige Verse danach spricht der Apostel Paulus Folgendes aus. Er sagt, wir halten nun umso fester an dem völlig gewissen prophetischen Wort fest. Und ihr, die es auch nicht gesehen habt, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, umso fester. Das ist ein Komparativ, eine Vergleichsform. Fester als was? An was denkt Petrus hier? Nun, fester als das, was er selbst als einzelner Augenzeuge wahrgenommen hat. Denn in der Bibel hast du einen Chor von Augenzeugen. Und nicht nur das. Petrus fügt hinzu, diese Augenzeugen waren heilige Menschen Gottes, die niemals eine Botschaft durch einen menschlichen Willen hervorgebracht haben, sondern vom Heiligen Geist geleitet wurden und auf diese Weise geweissagt haben. Erstens, wir erhalten Gewissheit durch den Geist Gottes, der mit unserem Geist zusammen zeugt, dass wir Kinder Gottes sind, sodass wir dann rufen, Abba, lieber Vater. Und zweitens erhalten wir Gewissheit durch den Augenzeugenbericht der Apostel, durch den Bericht derjenigen, die dabei gewesen sind. Und drittens erhalten wir Gewissheit durch unser eigenes Bekennen. Und damit kommen wir zu Vers 15. Das ist erstaunlich. Nicht wahr? Wir hatten schon bei Römer 8 gesagt, dass der Geist Gottes uns Zeugnis gibt oder zusammen mit unserem Geist Zeugnis ablegt, dass wir Kinder Gottes sind, sodass wir rufen, aber lieber Vater. Und hier in Vers 15, 1. Johannes 4, Vers 15, schreibt der Apostel Johannes: Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Mit anderen Worten, wenn du durch die Gnade Gottes nicht nur an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubst, wenn du nicht nur glaubst, alle meine Grundlagen, meine Lebenswurzeln und Quellen sind in ihm, sondern wenn du dieses auch bekennst, dann hat dieses Bekenntnis, dieses Aussprechen durch deinen Mund Konsequenzen für die Frage, ob du Gewissheit deines Heils hast oder nicht. Offensichtlich ist dieser reflexive Akt, dieses Bekennen für die Gewissheit unserer Errettung unverzichtbar. Ich lese dazu einmal zwei Verse aus der Heiligen Schrift. Zum einen aus Römer Kapitel 10, Vers 10. Dort schreibt der Apostel: Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Natürlich geht es in dieser Aussage, in der das Bekennen mit dem Mund als eine Form der Errettung bezeichnet wird, nicht um ein bloßes Lippenbekenntnis. Aber es ist auch klar, wenn du niemals deinen Mund aufbekommst, dann hat das nicht nur für den Folgen, gegenüber dem du nichts bekennst, sondern auch für dich selbst. Es kann sein, dass uns dieses Bekennen Verachtung, Diskriminierung oder Verfolgung einbringt. Nun, dann ist es eben so. Und noch eine Aussage. Ich nehme sie aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass das Reden zum Glauben hinzugehört. Das heißt umgekehrt auch Folgendes: Wie klein, wie schwach, manchmal auch wie kraftlos dein Glaube auch immer sein mag, wie sehr andere, vielleicht auch im Raum der Gemeinde, dich verachten. Nicht denken wir damals an die Gnostiker. Sage trotz allem und bekenne trotz allem: Ich gehöre diesem Herrn. Vielleicht muss ich auch bei mir selbst feststellen, dass mir oft die brennende Liebe zu diesem Herrn fehlt. Dann bekenne trotzdem: Es ist in keinem anderen das Heil als in Christus. Ich habe keinen anderen als Christus, auf den ich mich verlassen kann. Und ein solches Bekenntnis, so sagt Johannes, ein solches Bekenntnis, das zusammengehört mit Glauben, das aus dem Geist des Glaubens kommt, wirkt Gewissheit. Denn ein solches Bekenntnis, es ärgert auch die Finsternismächte, dass so ein Elender, wie ich es bin, es wagt, sich zu diesem Sohn Gottes zu bekennen. Und dann muss vor diesem Bekenntnis die Finsternis weichen. Denken wir hier auch an die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6. Zu ihr gehört auch unverzichtbar hinzu das Beschutsein mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens weiterzusagen. Ein vierter Aspekt, eine vierte Quelle, um zur Gewissheit zu gelangen, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Sie wird uns in den Versen 16 bis 18 gesagt. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns zum Ziel geführt worden. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe oder mit Pein zu tun. Und wer sich fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Hier hat der Apostel Johannes die praktische, ich sag mal die alltägliche Erfahrung der Liebe Gottes im Auge. Im Blick auf das Gericht, auf den Tag des Gerichts, kannst und darfst du ruhig sein und sagen, ich gehöre zu Gott. Wenn du die Liebe erkannt hast, die Gott zu uns hat, und diese Liebe glaubst, dann weicht alle Furcht. Dann hast du, wie sagt es Johannes hier, Freimütigkeit. Und diese Freimütigkeit ist Ausdruck der Gewissheit. Du weißt, ich gehöre zu Gott. Mehr noch, dann kannst du zu einem solch vertrauten Umgang mit dem Vater finden, dass du so in der Welt bist, wie er, wie Christus es einst war. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Vielmehr, du weißt, Gott ist für mich. Und wer kann dann gegen mich sein? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was kann dann noch passieren? Jetzt und einst am Tage des Gerichts. Es ist die praktische, alltägliche Erfahrung. Wie gesagt, damit fangen wir nicht an, wenn es zum Thema Gewissheit geht, wenn es um das Thema der Gewissheit geht. Aber es gehört auch dazu, dass du weißt und es im Alltag immer wieder erfährst, Gott, er verlässt mich nicht. Johannes schreibt hier, die vollkommene, die zum Ziel geführte Liebe, sie treibt die Furcht aus, austreiben. Es ist wichtig zu verstehen, was Johannes hier meint, wenn er sagt, die vollkommene Liebe, sie treibt die Furcht aus. Das griechische Wort für Furcht lautet Phobia. Wir kennen es etwa in dem verdeutschten Wort Phobie. Und dieses Wort kann einen Schrecken meinen, der mich gelegentlich schlagartig überfällt. Aber das Wort Phobia kann im Griechischen auch eine Art von Achtung, Respekt vor jemandem meinen. Bei Gott etwa sprechen wir von Gottesfurcht. Und diese Furcht, diese Gottesfurcht ist etwas Positives. Gottesfurcht meint Respekt, Achtung, Wissen darum, wer hier das Sagen hat. Diese Haltung der Furcht Gottes spiegelt sich dann übrigens auch im Umgang untereinander wieder. Nicht in Epheser 5, Vers 21 lesen wir die apostolische Anweisung: Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Und gleich in den folgenden Versen wird uns dann sehr konkret gesagt, was das bedeutet, was das heißt in der Ehe zwischen Frau und Mann, Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern. Aber wenn Johannes hier schreibt, die vollkommene, die zum Ziel geführte oder zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus, dann geht es dem Apostel um etwas anderes. Es geht hier um eine Angst, die etwas zu tun hat mit Strafe oder mit Pein. So sagt er es auch in Vers 18. Es geht also um eine, ich sag mal, sklavische Furcht. Es geht um eine Furcht, in der wir fliehen, in der wir auf der Flucht sind. Und eine solche Furcht, eine solche Angst kennen diejenigen nicht, die die Liebe Gottes in Christus erfasst haben. Das sagt Johannes. Die sklavische Angst ist, so formulierte es einmal jemand, ein dunkler Raum, in den der Teufel dich führt, um dir die negativen Seiten deines Lebens vor Augen zu führen und um dich dadurch niedergeschlagen, schwermütig zu machen. Dann hat er schon einen Teil seines Zieles erreicht. Eine derartige Angst, die uns überfallen kann, ist Ausdruck des Unglaubens. Und eine solche Angst gefällt unserem Gott und Vater nicht. Und nehmen wir einmal an, ein Kind hätte eine solche sklavische Furcht vor seinen Eltern. Dann würde es seine Eltern nicht wirklich lieben. Vielleicht würde ein solches Kind gehorchen. Aber es würde nur deswegen gehorchen, weil es den Konflikt scheut mit seinen Eltern. Und sklavische Furcht, die ist auch immer verbunden mit Sünde. Nicht denken wir an Adam im Garten Eden. Er sagte nach dem Essen der Frucht zu Gott: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich verbarg mich, denn ich war nackt. Und ich fürchtete mich. Das heißt, ich hatte Angst. Das ist die sklavische Furcht vor Gott, die durch die vollkommene, die durch die zum Ziel gekommene Liebe zu Gott ausgetrieben wird. Du weißt es. Du hast Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn du im Glauben erfasst hast, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dann hören wir auf. Endlich auf, uns zu fürchten. Was kann mir da noch passieren? Wenn du erfasst hast, die Strafe, sie ist getragen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Die Bezahlung für meine Sünden, sie ist erfolgt. Es gibt nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und aus diesem Grund ist die Liebe Gottes, die sich in Christus geoffenbart hat, die Liebe, die jede Furcht austreibt, die Quelle unserer Gewissheit. Wie könnte man dieses nennen? Wie könnte man diese Form der Gewissheit umschreiben? Ich will es mal so sagen. Wenn du Gottes Liebe in seinem Sohn erkannt hast, das Heilswerk, ja, wenn du erkannt hast, Gott hat mir noch niemals etwas Böses getan. Er hat mich vielleicht erzogen und vielleicht durch schwere Wege geführt. Aber im Lauf der Jahre habe ich erkannt, niemals etwas Böses. Es war immer gut für mich. Dann wächst diese Gewissheit, dann wächst diese Erkenntnis zu Gott, dem Herrn. Dann wächst auch deine Freimütigkeit. Und das treibt die Furcht, die sklavische Furcht, aus. Übrigens bedeutet das dann auch, dass das Schlimmste in meinem Leben keineswegs mehr die Angst vor der Verdammnis ist, sondern das Schlimmste in meinem Leben wird es sein, wenn ich erkennen muss, dass ich Gott beleidigt habe, dass ich mich gegen ihn vergangen habe. Und schließlich noch der fünfte Punkt, um zur Gewissheit zu gelangen. Der fünfte Punkt, um zur Gewissheit zu gelangen, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, dass Gott mit dir Gemeinschaft hat. Wir lesen ihn in den Versen 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wir hatten es im Lauf dieser Predigtreihe schon mehrfach erwähnt. Das, was Johannes hier schreibt, das schreibt er in Auseinandersetzung mit den Gnostikern. Und diese Gnostiker, sie beanspruchten große Dinge in Beziehung zu Gott. Wir haben den geistigen, wir haben den intellektuellen Durchblick. Und dagegen hält Johannes Folgendes. Er sagt, wenn du wirklich den großen Durchblick hast, wenn du tatsächlich den Geist Gottes empfangen hast, wenn du wirklich in Gemeinschaft mit Gott lebst, dann zeige es an deiner Liebe zu deinem Nächsten. Und im Blick auf die Frage der Gewissheit heißt das, ich sag's mal ganz platt, wie es die Amerikaner sagen, der Beweis des Puddings liegt darin, dass er gut schmeckt. Die Gewissheit, dass du mit Gott Gemeinschaft hast, dass Gott in dir ist, dass du in Gott bist, der liegt darin, wie du dich verhältst. Du kannst dies ableiten aus der Frucht in deinem Leben. Und umgekehrt heißt das, wenn du keine Liebe zu deinen Geschwistern hast, dann entlarvst du dich selbst. Wenn sie dir gleichgültig sind, dann entlarvst du dich selbst. Aber wenn du ein Christ bist, wenn du den Heiligen Geist hast, dann zeigt sich das auch in der Frucht des Geistes, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit und eben auch, und Paulus nennt es an erster Stelle in Galater 5, in der Liebe. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du eine neue Gesinnung, eine neue Ausrichtung in deinem Denken. Darum, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Dessen darfst du gewiss sein. Im Licht der Heiligen Schrift ist also die Frage nach dem Erlangen von Gewissheit nicht einfach, wie wir es aus unserer abendländischen Geistesgeschichte gewohnt sind, eine Frage an unseren Verstand. Es ist nicht eine Frage an unser Denkvermögen. Gewissheit kommt. Das steht nicht am Anfang, aber es gehört auch dazu, auch aus unserer Lebensführung. Auch aus der Liebe. Bitte verstehen wir das gut. Am Schluss dieses Abschnitts, in dem der Apostel Johannes uns über die Frage belehrt, wie gelange ich zur Gewissheit meines Heils, da ist nicht die Rede von Wahrscheinlichkeitskonstruktionen. Da steht überhaupt nicht das denkende Ich im Mittelpunkt. Ich als der Denkende, der nun die Welt um sich herum versucht zu erfassen. So meinte es in der Neuzeit die Moderne seit Descartes. Nein, um zur Gewissheit zu gelangen, ist die Hauptsache keineswegs ich und meine Überlegungen, ich und meine Erfahrungen, ich und meine Selbstfindung. Das Evangelium weist uns zuletzt einen ganz anderen Weg. Es weist uns den Weg zum Du. Ja, Gewissheit beginnt bei mir persönlich, bei dem Empfang des Heiligen Geistes, indem du rufst, aber lieber Vater, und dieser Geist, der wirkt zusammen mit dem Zeugnis der Apostel. Aber um zur Gewissheit zu gelangen, wirst du nicht umhin können, auf den anderen zuzugehen und Bekenntnis deines Glaubens abzulegen. Auch wirst du die Liebe Gottes in dir erfahren, auch im Alltag, auch wenn es durch dunkle Täler hindurchgeht. Du weißt, dieser Gott, er steht zu mir. Wer wider mich, wenn Gott für mich ist? Aber schlussendlich geht dieser Bogen, um zur Gewissheit zu gelangen, um zur Gewissheit unserer Gemeinschaft mit Gott zu gelangen, zu meinem Bruder. Darum werden wir bei der Frage nach der Gewissheit nicht auf uns selbst, nicht auf unser Ich gelenkt werden. Übrigens wäre das im Grunde eine gnostische Form, um Gewissheit zu erlangen, sondern auf Gott und dann ganz praktisch, ganz konkret auf unseren Bruder, auf unsere Schwester. Denn der Sinn, der Zweck, das Ziel unseres Daseins sind eben nicht wir selbst, ist auch nicht unser Denken, sondern Sinn, Zweck und Ziel unseres Daseins ist es, Gott über alle Dinge zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Amen.